das Ende der Passionsgeschichte nach Johannes. Es ist zugleich der Predigttext für den heutigen Karfreitag. Johannes 19, 16b bis 30. Da überantwortete Pilatus Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, Psalm 22, Vers 19: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, neigte das Haupt und verschied. Ihr Lieben, am heutigen Karfreitag ist uns aufgetragen, über Jesu Leidens- und Todesgeschichte nachzudenken. Das fällt uns nicht leicht, denn Todesgeschichten sind uns, ich denke mal, grundsätzlich, das hat auch was mit unserem Geschaffensein, unserer Natur zu tun, unangenehm, fremd, etwas, gegen das man sich wehrt, das man verdrängt. Ich habe heute Morgen von Lothar Bauer-Ochse, dem Chefredakteur für religiöse und kirchliche Fragen bei HR1, gehört, wie er versuchte, mit allen möglichen Experten zu beleuchten, wie wenig uns der heutige Tag schmeckt. Und wie sehr wir uns doch viel mehr darüber aufregen mögen, dass am Karfreitag nicht getanzt werden darf, dass gestern Abend die Läden schon um 20 Uhr geschlossen sein mussten, wo doch so viele gar nicht mehr wissen, warum. Ein Psychologe, ein Hochdotierter aus Mainz, ich kenne ihn persönlich, das liegt daran, weil wir Weltmeister im Verdrängen sind. Mit dem Tod tun wir uns schwer. Wir gehen ihm möglichst aus dem Weg, außer in den Fernsehnachrichten, aber da können wir, wenn wir das schaffen, aus der Distanz uns damit beschäftigen. Aber manchen fällt selbst das schwer, wie ich weiß. Doch manchmal werden wir mit dem Tod ganz direkt konfrontiert, etwa bei Menschen, die uns nahe sind oder uns gar am Herzen lagen. Mein Vater würde heute seinen 93. Geburtstag feiern. Wir tun uns schwer mit dem Tod. Das mag daran liegen, dass das Sterben weitestgehend aus unserem Lebensumfeld, ja, ich möchte fast sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, verdrängt worden ist. Ein Thema, mit dem sich unser Hospizverein in unserem Jubiläumsjahr gerade sehr stark auseinandersetzt. Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen, die Sie anbieten. Sehr gute Geschichten. Demnächst mit Ex-Rechtsministerin Däubler-Gmelin. Ich hatte solche Angst vor diesem Namen, dass ich vorher schon gestolpert bin. Hier im Haus übrigens. Wir tun uns schwer mit dem Tod. Es geschieht meist nicht mehr in den eigenen vier Wänden, sondern in Altersheimen oder im Krankenhaus. Also außerhalb unserer Wohnungen und damit oft auch, so meinen wir, zumindest außerhalb unseres Bewusstseins. Ganz gefährlich. Das führt dazu, dass Menschen sich vom Tod entwöhnen, so sagte auch der Psychologe heute Morgen auf HR1. Sie empfinden ihre Gesundheit als selbstverständlich und rechnen nicht mit der Möglichkeit des Todes. Ihr Lieben, das kann sogar ganz sattelfesten Christen so gehen. Im Bewusstsein des ewigen Lebens so zu tun, als wenn das hier schon das ewige Leben wäre. Neulich noch ein Telefonat mit einem Verwandten geführt. Jahrzehntelang Säule in seiner Gemeinde, abwechselnd Diakon und Ältester, also, ne? Aber darüber, dass sein Leben hier zu Ende gehen könnte, reden wir doch darüber nicht. Wehe, der Tod hält plötzlich Einzug, dann trifft es uns und solche Menschen besonders unvorbereitet. Ich weiß von mir selbst und von einigen von euch anderen ist das vielleicht nicht so schwierig. Selbst schon die Beschäftigung mit einer Vorsorgevollmacht, einer Patientenverfügung, ein Testament in vollkommen gesunden Tagen kann zu einer echten Herausforderung werden. Gell? Wir tun uns schwer mit dem Tod. Der Karfreitag aber stellt uns die Aufgabe, über den Tod nachzudenken, über unseren eigenen, den unserer Lieben, aber vor allem über den Tod Jesu damals in Jerusalem, weil der nämlich was mit all den anderen Todesfällen zu tun hat. Wie kann Gottes Sohn von Menschen ans Kreuz geschlagen werden, haben sicher die Jünger damals und andere auch gefragt. Und tun wir nicht so, als wenn wir heute anders fragen würden. Wenn wir nur darüber nachdenken, fragen wir noch weiter. Hat Jesu Tod Bedeutung für mein Sterben? Ja, vielleicht sogar für mein Leben? Antwort auf diese Frage finde ich in den letzten Worten Jesu, wie Johannes sie überliefert. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das klingt so, es ist vorbei. Es ist vorbei. Und es ist gut, dass jetzt der Spott der Soldaten vorbei ist, die dem Sterbenden Essig statt Wasser zu trinken geben und um seine Klamotten würfeln. Und es ist gut, dass die Peitschenhiebe jetzt endlich vorbei sind, die die Mordlust der Menge am Straßenrand befriedigen sollten. Leute, wenn die damals Handys gehabt hätten, das wäre nicht anders gelaufen als heute auf der Autobahn. Es ist gut, dass der Kampf am Kreuz mit dem Tod vorbei ist. Dieses Ringen um den Atem, wenn man ständig versucht, sich wieder hochzudrücken, weil man in der Lunge nicht mehr Luft reinpumpen kann. Gut, ja wirklich gut, dass das jetzt alles mit dem Tod vorbei ist. Aber es ist vollbracht, meint weit mehr als es ist vorbei. Es ist vollbracht heißt, mein Auftrag ist erfüllt, mein Werk zum Ziel gekommen. Was geschehen sollte, ist geschehen. Das meint, es ist vollbracht. Am Kreuz ist zum Ziel gekommen, was damals begann, als Jesus einige Fischer am See Genezareth berufen hatte, um das Evangelium von der Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Und Jesus hat Gottes Liebe unter die Menschen gebracht. Hat sich für diese Liebe sogar ans Kreuz schlagen lassen, ist für diese Liebe sogar gestorben. Ja, es ist vollbracht. Nur seine Jünger begreifen das damals noch nicht. wohl später erst, nach Ostern, vielleicht sogar weit nach Pfingsten, als sich die Ersten daran machen, die Ereignisse mit und um Jesus aufzuschreiben. Und Johannes ist sogar mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der Letzte, der das macht, im hohen Alter. Am Karfreitag, können wir davon ausgehen, sehen sie wahrscheinlich nur Scheitern. Ihr Meister am Kreuz und mit ihm all die Hoffnung, die sie auf ihn gesetzt hatten. All der Lebensmut, die er ihnen gegeben hatte. All der Lebenssinn, den sie bei ihm gefunden hatten. Endlich, nach diesem monotonen Alltagseinerlei unter römischer Herrschaft, das war doch kein Leben. All das ist nun aus und vorbei, ans Kreuz geschlagen. Das Eigentliche, was an diesem Kreuz geschehen ist, erkennen Sie damals wahrscheinlich nicht. Deshalb bleiben Sie auch nicht bei ihm. Bis auf den einen, ist er nicht höflich, der Johannes, dass er seinen eigenen Namen nicht nennt. Bis auf diesen einen, der schon im Hof dabei war, den Petrus noch reinlässt, damit der sich erstmal so richtig schämen kann. Naja, und dann halt Petrus. Das Entsetzen über dieses scheinbar sinnlose Geschehen treibt alle anderen in die Flucht. Welche Rolle ist euch lieber? Am Kohlenfeuer und den Glauben verleugnen oder gleich weggelaufen? Wir sind schon Helden. Was ist aber eigentlich am Kreuz geschehen? Haben wir verstanden, wofür das Kreuz steht? Ist es Zeichen einer Niederlage? Niederlage dessen, der noch vor wenigen Tagen mit großen Erwartungen und lautem Hosianna-Geschrei begrüßt wurde? Aber als er die religiösen Erwartungen nicht erfüllt, verwandelt sich das Hosianna in dieses mehrfach ausgesprochene Kreuzige ihn? Warum wollen Sie denn Barabbas haben? Ich glaube es zu wissen. Weil Sie kapiert haben, mit diesem Jesus werden die Römer nicht abgesetzt. Wenn, dann hat der Zelotenführer, der Terrorist, eine Chance dazu. IS vor 2000 Jahren. Barabbas, nicht Jesus. Hosianna. Ein schneller und ein tiefer Fall. Das Kreuz also, Zeichen einer Niederlage. Oder ist es ein Symbol zutiefst menschlicher Brutalität? So der verstorbene englische Biologieprofessor Richard Dawkins, der in seinem Buch Der Gotteswahn seine atheistischen Thesen darlegt. Unter anderem die, dass die Menschen viel glücklicher leben würden ohne Religion, weil die Religion Menschen nur knechten würde, in Kriege führt und sie von sich selbst entfremdet. Dawkins nennt in diesem Buch das Kreuz deshalb ein Symbol für Brutalität und Gewalt. Es sei geradezu absurd, so seine Quintessenz, dass dieses Folterinstrument zum zentralen Symbol des christlichen Glaubens gemacht worden sei. Irgendwo logisch. Aber lassen wir dieses Feld bitte nicht den Atheisten. Es gibt derzeit, und es werden immer mehr Stimmen in christlichen Kirchen aller Konfessionen, die in verschiedenen Kirchen am liebsten das Bild des Kreuzes ersetzen würden durch ein Bild von einem Kind in der Krippe. Das würde uns an Weihnachten und erfreuliche Dinge erinnern. Das Kreuz ist nicht Zeichen einer Niederlage. Und es ist auch nicht Zeichen menschlicher Brutalität. Ganz anders. Das Zeichen des Kreuzes steht für den Gehorsam Jesu am Ende. So schreibt Paulus im Philipperbrief, lange bevor das erste Evangelium aufgeschrieben worden ist. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und es stimmt. Jesus war gekommen, den Menschen Gottes Liebe zu bringen. In seinen Gleichnissen und Predigten, in seinen Heilungen und Wundern gab er den Menschen Antworten auf ihre Lebens- und auf ihre Gottesfragen. Viele ließen sich anstecken von seiner Botschaft, freilich andere auch nicht. Und einige verschlossen sich seiner Botschaft so sehr, dass sie ihn eben schließlich ans Kreuz nagelten. In Jerusalem kommt es zur Entscheidung. Inge hat es uns sehr farbenfroh vorgelesen. Jesus bleibt der Sache Gottes gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Woran merkt man das? Wenn man seine Zitate unter dieser Perspektive noch einmal beleuchtet. Noch am Kreuz ist seine Botschaft genau dieselbe. Ihr könnt nicht Gott lieben, wenn ihr nicht auch eure Mitmenschen liebt. So hat er es vorher verkündigt. Und jetzt? Mutter, das ist dein Sohn. Das ist deine Mutter. Und Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus kommt am Kreuz zum Ziel seines Auftrags, Gottes Liebe zu verkünden, die in der Vergebung unserer Schuld ihren Gipfel erreicht. Nochmal, weil das ist die Quintessenz des ganzen Johannesevangeliums. Jesus kommt am Kreuz zum Ziel seines Auftrags, Gottes Liebe zu verkündigen, die in der Vergebung ihren Gipfel erreicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Haben wir das verstanden? Aus Treue zu Gott lässt er sich ans Kreuz schlagen und bleibt noch am Kreuz der Sache Gottes gehorsam. Ich habe nichts dagegen, wenn wir auch noch eine Krippe irgendwo aufstellen würden. Aber nicht ohne das Kreuz. Wenn Gott nur Mensch geworden wäre, und wäre dann irgendwann gestorben und es wäre nichts passiert, dann säßen wir hier alle umsonst. Völlig zwecklos, völlig sinnlos. Ich bin froh, dass wir es gleich zweimal haben. Dick und fett in der Mitte und noch einmal oben rechts im zweiten Fensterbild. So ist das Kreuz zum einen Zeichen des Gehorsams Jesu gegen Gott. Zum anderen erinnert das Kreuz uns an das Dunkle, das auch in deinem und meinem Leben durchaus vorhanden ist. Das Kreuz erinnert daran, dass ich in meinem Leben auch anderen Mächten ausgesetzt sein kann, manchmal sehr hilflos ausgesetzt sein kann. Beispiel? Den Alkohol habe ich im Griff. Sagt einer und merkt nicht, dass die Sucht ihn fest im Griff hat. Eine andere sagt, den Krebs habe ich im Griff, die Operation ist gut verlaufen, alles in Ordnung. Doch dann zeigen sich erste Metastasen und es ist klar, nichts hast du im Griff. Die Trauer kriege ich in den Griff, das Leben geht weiter, sagt ein Mann, nachdem seine Frau gestorben ist. Aber er kann ihren Tod nicht akzeptieren, verdrängt ihn und sucht ganz schnell eine neue Tagesordnung. Doch der unbewältigte Schmerz dringt immer wieder hervor und es zeigt es, nicht er hat die Trauer im Griff, die Trauer hat ihn im Griff. Es passieren Dinge in meinem Leben, die habe ich nicht im Griff. Mit und ohne Glauben nicht. Das ist das Schwerste. Deswegen habe ich Probleme mit manchen Gemeindestrukturen und Gottesdiensten, die so ein Halleluja-Christentum verkünden. Ich verstehe die Kritik, dass das bei den Nüchternen, zu denen ich mich zähle, manchmal zu kurz kommt. Ja, verzeiht, wenn euch das manchmal zu kurz kommt. Aber es ist Augenwischerei, als wenn der Glaube uns vor all dem bewahren würde. Nein, das tut er nicht. Aber er hilft uns, es zu bestehen, weil Christus auch durchgedrungen ist. Ohne Karfreitag kein Ostern, ohne Kreuz kein offenes Grab. Punkt. Es passieren Dinge in meinem Leben, die ich nicht im Griff habe, und dann muss ich zugeben, nicht ich habe mein Leben im Griff, andere Mächte haben es im Griff und ich bin ihnen manchmal hilflos ausgeliefert. Und Jesus erging es ganz genauso. Das ist der Punkt. Am Kreuz war er schutzlos der Mordgier der Menschen ausgeliefert. Nichts hatte er in diesem Moment mehr im Griff. Warum nicht? Ist doch Gottes Sohn, hat Pilatus auch gefragt und nach dem anderen Evangelium auch andere unterm Kreuz. Ist er Gottes Sohn dann, ne? Ging nicht. Denn Gott hatte ihn für diesen einen Augenblick verlassen, weil er die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so paradox das klingt, genau das ist für uns der Grund zur Hoffnung, weil Jesus am eigenen Leib erlebt hat, wie das ist, anderen Mächten ausgeliefert zu sein. Weil das so ist, kann ich wissen, dass er mir nahe ist in meinem Leid und in meiner Schuld. Weil Jesus am eigenen Leib Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erlebt hat, kann ich wissen, dass er mich im Dunkel meines Lebens nicht allein lässt. Wenn ich in meinem Leben an solch eine bittere Stunde geführt werde, wo mir alles aus der Hand genommen zu werden scheint und ich nichts mehr im Griff habe, gar nichts, dann kann ich das eine wissen, ich bin gerade jetzt Jesus so nah wie sonst nie in meinem Leben. Denn das Leid, das mir widerfährt, hat er gelitten. Die Hoffnungslosigkeit, die mich quält, hat er gekannt. Die Verzweiflung, die mich heimsucht, manchmal nachts, manchmal tags, hat er erlebt. Ich möchte keinem anderen Gott glauben als einem, der mein Leben kennt. Nicht weit weg. Allahu Akbar, viel zu weit weg. So ist das Kreuz also Zeichen des Gehorsams Jesu gegenüber Gott und der Ort, an dem ich erfahre, dass Jesus mich im Dunkeln meines Lebens nicht allein lässt. Das meint es, ist vollbracht. Wenn wir Karfreitag feiern mit dem Wissen, dass auf Jesu Tod die Auferstehung folgen wird, dann haben wir das Wesentliche begriffen. Denn am Ostermorgen, dieser kleine Vorausblick sei schon gestattet, wird Gott die Antwort geben auf Jesu Frage, auf die Gottverlassenheit. Indem er ihn nämlich nicht im Tode lässt, sondern ihn aufnimmt in das Reich, das er sein ganzes Leben lang verkündigt hat. Deshalb Johannes so oft die Rede vom Reich Gottes, gerade in der Passionsgeschichte. Nicht der Tod, sondern Gott hatte das letzte Wort über Jesu Leben und Sterben. Und es war ein Wort des Lebens gegen den Tod. Und wir? Die wir zu Jesus gehören, das dürfen wir wissen. Nicht nur glauben, das dürfen wir wissen. Seine Geschichte ist auch unsere Geschichte. Auch über uns wird nicht der Tod, sondern Gott das letzte Wort haben. Und es wird ein Wort des Lebens sein, der Barmherzigkeit und des Friedens. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Glaube. Darum lasst diese Hoffnung auf diesen Gott, der das letzte Wort haben wird, schon jetzt in unser Leben hineinleuchten, wie so ein Spotlight. Lasst diese Hoffnung all eure Lebensängste vertreiben, auf dass euer und unser aller Leben reich werde und hell. Es ist vollbracht.